Was sehr, sehr wichtig ist, einfach nur zuhören. Ich sage immer, das ist ein Geschenk bei mir. Ne? Das ist, ich kann gut zuhören, wahrnehmen, ich nehme was wahr und dann knüpfe ich an. Da gibt es keinen Katalog. Ich kann nicht sagen, von A bis Z, so gehe ich vor. Das ist jede Begleitung oder jeder Mensch. Wir sind ja alle unterschiedlich. Wichtig für mich ist, authentisch zu bleiben. Ja? Und ich rede auch nicht um den Brei drumherum. Wenn ich weiß, da ist jemand sterbend, es gibt Angehörige, die verdrängen das schon mal. Wenn ich dann auch sage, Frau so und so oder Herr so und so, ihr Mann, ihre Frau wird versterben.
In diesem Podcast geht es um Menschen und ihre spannenden Geschichten. Es sind Geschichten, die dein Leben verändern können. Hol die Inspiration von tollen Persönlichkeiten, die so sind wie du und ich. Hör auf deine innere Stimme, hör auf dein Herz und bleib dran. Deine Anna. Hallo, du Herzensmensch da draußen. Es ist heute wieder ein sehr, sehr besonderer Tag. Ich nehme eine Podcast-Folge auf und es wird Donnerstag ausgestrahlt. Und in dieser Folge darf ich heute eine sehr interessante und faszinierende Frau begrüßen, die sich bereit erklärt hat, mit mir zu sprechen. Ich freue mich sehr darüber, dass du heute da bist, liebe Elisabeth. Hallo.
Ja, hallo, liebe Anna. Grüß dich. Ich freue mich auch.
Sehr, sehr schön, dass du da bist. Mit Vögelgezwitscher im Hintergrund, habe ich gerade schon gesagt im Vorgespräch, das hat man noch nie und das lasse ich auch so. Ich finde das total schön.
Gehört zum heutigen Sommeranfang.
Ja, genau, genau. Elisabeth, also ein paar Infos über dich. Elisabeth Vetter ist 56 Jahre alt, ist verheiratet, hat 3 erwachsene Töchter, kommt aus einer großen Familie, das finde ich sehr erwähnenswert auf jeden Fall, und ist die zweitjüngste von 10 Geschwistern. Das müsstest du uns gleich mal erzählen, wie eine Familie mit 10 oder mit insgesamt 11 Geschwistern geht. Als ursprünglich gelernte Krankenschwester hat Elisabeth nach der Kinderpause eine Weiterbildung zur Palliativkrankenschwester absolviert und arbeitet nun schon seit dem Jahr 2008 in diesem Bereich. 2017 hat sie eine zusätzliche Teilzeitstelle im ambulanten Hospizdienst übernommen. Sie sagt über sich selbst: Ich bin Christ und versuche nach dem Motto zu leben und anderen vorzuleben, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Dies gilt in der Familie, in meinem Beruf und in der Gesellschaft. Meine Familie ist mir sehr wichtig und ich danke stets für dieses nicht selbstverständliche Geschenk.
Ja.
Wie schön, dass du heute da bist. Genau, auch das ist ein Geschenk. Das habe ich gerade vorhin auch schon gesagt. Danke, Elisabeth. Wie geht es dir heute? Ist meine erste Frage.
Danke, mir geht es sehr gut, Anna. Ich bin vom Dienst zurück und hatte noch Zeit, jetzt auch runterzukommen und keine schlimmen Patienten oder Notfallpatienten. Alles gut heute und kann mich jetzt voll auf diese Aufnahme konzentrieren.
Das ist schön, das ist schön. Weil damit haben wir ja angefangen, dein Beruf ist ja schon besonders. Krankenschwester ist das eine, du kümmerst dich um Menschen, früher um kranke Menschen, nicht gesunde Menschen und inzwischen oder seit langem schon um Menschen, die sich auf dem Weg zum Tod befinden. Darüber hinaus kümmerst du dich nicht nur um diese Menschen, sondern um ihre Angehörigen.
Ja, das stimmt.
Genau. Für mich ist das eine sehr außergewöhnliche Berufung oder eine Situation. Und meine erste Frage oder zweite Frage in dem Fall wäre, hat dich der Tod schon immer interessiert oder wie kommt man auf diesen Beruf Palliativkrankenschwester?
Der Tod hat mich nicht von Anfang an interessiert. Als junge Krankenschwester mit 21 Jahren war ich fertig nach der Ausbildung im Krankenhaus gearbeitet. Und da war der Umgang mit Tod ganz anders, als ich es jetzt heute mit begleite. Im Krankenhaus waren verstorbene Menschen, ich sage jetzt mal wirklich, eine Nummer. Die wurden aus den Patientenzimmern rausgeholt in ein separates Zimmer. Gerade das, was frei war, war manchmal auch ein Zimmer, wo nur ein EKG geschrieben wurde. Der Mensch, der starb, der wurde reingeschoben. Entweder hatte eine Pflegekraft Zeit, man hatte eventuell Angehörige geholt, gefunden und ansonsten war der Sterbende allein. Das war manchmal nicht schön, auch als junge Schwester das zu sehen. Aber der Alltag lief auch auf einer Station und habe mir da eigentlich wenig Gedanken drüber gemacht. Das war normal. Ja. Ich habe in Krankenhäusern gearbeitet, in Bonn und auch in Siegen, wo Ordensschwestern waren. Und wenn die nicht da gewesen wären, ich sage mal, der Geist des Hauses, dann wäre, ich glaube, noch das Sterben schlimmer. gewesen. Ne? Die wurden dann oft geholt und auch der Seelsorger. Aber dieses Ambiente, sage ich jetzt einfach mal, das, was man heute möglich macht, auch in Krankenhäusern mittlerweile, die haben dazu gelernt, das war damals nicht. Deswegen war der Tod nicht so, da war für mich wirklich die Versorgung der Kranken auf Station, dass alles gut gelingt in 8-Stunden-Dienst. Das war damals, ja.
Elisabeth, erklärst du uns vielleicht den Begriff Palliativ, weil du hast dich ja irgendwann mal dafür entschieden, nach der Kinderpause diesen Beruf auszuüben oder zu erlernen zusätzlich. Erklärst du uns diesen Begriff vielleicht auch noch im Vergleich zu dem Thema Hospiz?
Ja, mache ich gerne.
Was der Unterschied ist.
Anna, ja. Ich muss dazu sagen, ich habe angefangen 2003 wieder im ambulanten Bereich langsam reinzukommen. Die Kinder waren noch klein, 450 € Basis. Kurz vorher sind meine Eltern verstorben, ziemlich dicht hintereinander. Meine Mutter ist jetzt 23 Jahre tot. Und nachdem die verstorben war und ich dann anfing mit dem Dienst im ambulanten Bereich, war eine Ausschreibung auf der Station über diese Ausbildung als Palliativfachkraft. Dann habe ich mich beworben. Die Themen waren Umgang mit Tod, eigene Auseinandersetzung mit Sterben, Tod, also man muss es selbst sich damit auseinandersetzen, auch bei dieser Weiterbildung. Ganz tolle Dozenten, ich habe das in Waldbreitbach gemacht, wirklich sehr, sehr gut. Ja, und dann wurde ich mit dieser fertigen Ausbildung, es war ganz neu in Deutschland, dass man eben sagt, der Mensch, der sterbende Mensch hat ein Recht auf würdevolle Begleitung. Und da komme ich jetzt zu dem Palliativ bedeutet, ich habe kein Latein gehabt, ich sage nur auf einer Realschule, nicht auf Gymnasium, aber es kommt aus dem Lateinischen, Pallium, es kommt vom Ummantelung, Mantel, also dem kranken, sterbenden Mensch eine Ummantelung geben, einen Schutz geben, die starken, kranken Tumorpatienten, die sterbenden Menschen haben ja auch oft Symptome. Sie leiden unter Atemnot, Übelkeit, Schmerz natürlich auch, auch, dass der Darm nicht so funktioniert. Und dieses Palliative bedeutet, diese Symptome zu lindern, eine Lebensqualität zu geben. Der Mensch so lange wie möglich auch zu Hause, das ist jetzt meine Aufgabe als Palliativkraft, zu Hause zu ermöglichen mit Ärzten und ja auch speziellen Palliativdiensten. Es gibt einmal das SAPV und dann auch das Palliativnetz, mit dem ich zusammenarbeite. Und wie so eine Geborgenheit zu Hause geben, so lang wie möglich. Palliativ gibt es auch, Palliativstationen hast du vielleicht auch schon mal gehört. In Krankenhäusern gibt es Palliativstationen mittlerweile. Die sind in dieser Zeit seit 2008 aufgebaut worden. Also es gibt mittlerweile sehr viele und das ist auch gut so. Was ich dazu sagen möchte, das ist, oft wird gesagt, das ist eine Sterbestation. Das ist keine Sterbestation, sondern da werden Symptome versucht zu lindern. Wenn einer zu Hause nicht mehr zurechtkommt oder im Altenheim, Menschen im Altenheim, die werden dann auf so einer Station nochmal mit Medikamenten versorgt, so dass sie wieder nach Hause können, wenn es möglich ist. Natürlich ist der Weg auch oft, dass sie da versterben, aber dann sind sie da auch in guten Händen, sage ich immer. Schön. Das ist so das Palliative. Hospiz bedeutet Herberge. Das kommt aus dem Englischen, da war die Cecily Saunders, die hat in England das erste Hospiz gegründet. Sie hat eben gesagt, ich möchte ein Haus, einen Raum bieten, wo sterbende Menschen sich geborgen fühlen. Da wird eben auch palliativ, Symptome werden auch begleitet, aber es werden keine medizinischen Versorgungen mehr gemacht. Im palliativen Bereich kann trotzdem ein Mensch noch Chemotherapie bekommen, dass er ins Krankenhaus geht, aber seine Nebenwirkungen, ja, die dann kommen, zu begleiten als Palliativfachkraft, zu gucken und was ist machbar, was ist nicht machbar. Und im Hospiz, also ich sage jetzt stationäres Hospiz, da arbeite ich nicht, aber da ist eben wirklich die letzte Phase des Lebens. Die ziehen da ein, das sind Gäste, die ziehen da ein und bleiben bis zum Tod.
Bewusst entscheidend oder entscheidend ist dann die Angehörigen?
Nein, die Hospize wünschen, dass der Betroffene so ist, solange es selbst möglich ist, das selbst entscheidet.
Okay. Ja?
Und das muss ich, oder nicht muss, das begleite ich dann auch oft bei den Angehörigen, wenn die sehr schnell sind, weil da eine Überforderung ist und die sagen, ja, ich möchte ihn aber jetzt hier nicht mehr zu Hause haben, ich habe Angst davor, da eine Ruhe reinzukriegen und sagen, zum Beispiel, ich bin da, meine Kollegen sind da, Ärzte sind da, wir versuchen das. Und dann ist wirklich paradox, es ist eine Warteliste in Hospizen. Ne? Wir haben ja in Siegen mittlerweile 2, aber Wartelisten. Und dann schon mal anmelden, das beruhige ich schon mal, melden Sie ruhig an, wir wissen nicht, was in der nächsten Zeit kommt. Vielleicht darf er doch noch hier zu Hause versterben.
Mhm.
Wo ich jetzt noch zusätzlich eingestellt bin, das ist der ambulante Hospizdienst. Wir bilden, ich bin da auch Koordinatorin, wir bilden Ehrenamtliche aus, die wirklich Zeitschenker sind, die in die Altenheime gehen, nach Hause gehen und wenn jemand von zu Hause auf eine Palliativstation geht oder ins Krankenhaus und so selbst im stationären Hospiz, die begleiten bis zum Tod, wenn gewünscht.
Mhm.
Angehörigen, die sind oft viel mehr betroffen als die Sterbenden selbst. Mhm. Die sind umsorgt und die Sterbenden wissen oft, wo die Reise hingeht und machen sich oft dann Gedanken, was ist mit meinen Hinterbliebenen.
Verstehe.
Das ist dann so.
Mhm.
Also das ist so der Unterschied, ja? Also das eine ist Herberge, Hospiz ja? Und Pallium, Palliativ, Symptom, Kontrolle bei schwerstkranken und sterbenden Menschen.
Okay. Elisabeth, du arbeitest ja in der Ambulanz, also ambulant, so habe ich das verstanden. Das bedeutet, du fährst zu den Menschen nach Hause. Ne? Also die Sterbenden in deinem Fall sind ja jetzt Menschen, die noch zu Hause sind, wahrscheinlich.
Ja.
Wie darf ich mir das vorstellen? Wirst du dann von den Angehörigen wahrscheinlich dann irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt angerufen und bestellt? Und wie lange, ich sage es mal erfahrungsgemäß, vor dem Tod passiert sowas? Also wirst du dann 2 Tage davor angerufen oder begleitest du manchmal Menschen über Monate und Wochen hinweg?
Anna, das ist unterschiedlich. Ich arbeite sehr gut mit den Hausärzten zusammen. Ich habe da mittlerweile, da wo ich arbeite, einen guten Namen. Den habe ich mir hochgearbeitet, als ich aus der Ausbildung kam. Ich dachte, der eine Arzt, was ist das denn? Das brauchen wir nicht. So spannend, wie wir, das brauchen wir nicht, haben wir noch nie gehabt. Es war neu, ja. Weil jeder hat Anrecht auf eine palliative Versorgung. Das ist ein Gesetz. Jeder hat den Anspruch darauf. Und das darf man nicht verwehren. So, und die Hausärzte mittlerweile, die kommen auf mich zu. Auch die Palliativnetze kommen auf mich zu. Dann ist da vielleicht noch kein ambulanter Pflegedienst drin. Dann kommen die auf mich zu, auf die Station zu. Wir haben da einen Herrn, der ist sehr krebskrank. Wer ist bei uns angemeldet? Können Sie mal Kontakt aufnehmen? Und dann mache ich einen Kontakt mit den Angehörigen und gucke mir die Situation an. Wie akut ist die Situation? Hinterlasse meine Telefonnummer, ruf zwischendurch an. Wie ist die Situation? Wenn wir als Pflegedienst drin sind schon und pflegerisch unterstützen die Kollegen, tausche ich mich mit denen aus und frage, wie ist die Situation? Und die haben auch mittlerweile eine Sicht dafür und die rufen mich dann an. Elisabeth, hier musst du mal gucken, da musst du mal ein Gespräch führen. Und dann läuft das. Da gibt es eigentlich keine Faustregel, ja. Ich habe zum Beispiel einen Herrn im Moment, den habe ich vor 4 Wochen besucht, für mich erst seine Frau und habe ihr ganz viel gesagt, was sie machen kann, bevor ihr Mann nach Hause kommt. Da ist im Moment nur telefonischer Kontakt. Da brauche ich also nicht ständig hin. Da ist ein Kollege von mir und die Situation ist entspannt für den Herrn. Da ist aber auch alles für Notfall vor Ort, ja. Da habe ich der Ehefrau gesagt, bitte ans Palliativnetz anschließen, damit gerade mittwochs nachmittags an Wochenenden, an Feiertagen sind die Hausärzte nicht da.
Mhm.
Die Notärzte wissen oft nicht, was ist das für eine Situation? Und man will ja nicht einfach wieder ins Krankenhaus einweisen.
Ich verstehe.
Und da habe ich dann die Kompetenz, dann fahre ich dahin und bin auch schon nachts gerufen worden und gucke die Situation an. Dann rufe ich den Arzt des Palliativnetzes an oder des SAPV. SAPV bedeutet spezielle ambulante palliative Versorgung. Und das Palliativnetz, die haben sich so den Namen gemacht. Das sind halt auch Palliativärzte und Koordinatoren. Ja, und dann bespreche ich die Situation und dann sagen die, ja, Frau Vetter, dann würde ich mal das und das haben Sie da vor Ort, verabreichen Sie das, mal gucken, so wie die Situation ist. Da ist ein, ich muss das wirklich sagen, Anna, ein sehr, sehr hohes Vertrauen. Ich habe wirklich eine gewisse Zeit eine Ärztin nie gesehen. Wir kannten uns nur vom Telefon. Und sie sagte, ich habe so ein Vertrauen in ihre Arbeit. Das ist auch ein Geschenk, muss ich wirklich sagen. Mhm. Weil das immer, es war kein Missbrauch. Und ja, jede Injektion, die ich ihr auch gebe, muss ich mit Verantwortung machen. Ja? Das ist ganz wichtig. Mhm. Ja? Nach einer Morphininjektion kann auch sehr schnell ein Tod kommen. Mhm. Ja? Da auch gewissenhaft zu sein und auch mit den Angehörigen darüber zu sprechen.
Elisabeth, klär uns da vielleicht ein bisschen auf, wenn du sagst Injektion.
Ach so, ja.
Das heißt, also Injektion ist schon klar, aber zu welchem Zweck? Also wenn du jetzt von jemandem angerufen wirst, von einem Angehörigen als Beispiel, der beschreibt, da ist jemand, der liegt im Sterben und hat wahrscheinlich Schmerzen. Also sind das Injektionen zu Schmerzlinderung oder hat das noch ein anderes Ziel?
Ja, zu Schmerzlinderung und auch bei Unruhe. Oft sind sterbende Menschen unruhig, ja.
Verstehe.
Da ist also was gegen, vorwiegend ist da was vor Ort gegen Schmerzen, gegen Unruhe, ja, gegen Luftnot, ja. Und auch, wenn einer wirklich Bauchprobleme hat und eventuell nicht abführen kann. Aber das ist eher der minimale Teil. Der größte Teil ist wirklich die Schmerz-, Luftnot-, Unruhe-Symptomatik. Mhm. Und da ist dann was vor Ort. Weil es fällt auch oft auf bei Sterbenden, das war auch früher im Krankenhaus, ist mir das, dass das oft abends in die Nacht reingeht. Mhm, und wenn wir so an uns forschen, gibt ja auch Nächte, wo wir gar nicht schlafen können, weil uns irgendwas bewegt. So stelle ich mir das bei so Schwerkranken auch vor, weil die tagsüber sind die abgelenkt. Mhm. Aber nachts sind sie alleine, vielleicht die Frau vielleicht noch im Nebenbett, aber es kreist, ne?
Verstehe.
Und da kann eine Unruhe kommen. Mhm. Oder was nicht abgeschlossen ist im Leben, ne? Ein Kind, das sich nicht meldet oder wo man zerstritten ist. Ne? Sowas kommt nicht selten vor. Ungeklärte Dinge im Leben.
Ja, also nicht abgeschlossene und nicht geklärte Dinge. Danke für dieses Beispiel. Wenn du sowas hast und wenn du jetzt, du sagst, da muss natürlich ein Vertrauen aufgebaut werden, was ich gut nachvollziehen kann. Wenn du sagst ja, du begleitest den Patienten, aber auch die Angehörigen. Und leistest du, ich könnte mir denken, dass du viel mehr leistest, als einfach nur Injektionen geben und Medikamente verabreichen. Wenn du sowas hast, also du stehst du dann auch für Gespräche zur Verfügung, nehme ich an.
Ja, also übernimmst auf du jeden Fall. Auf jeden Fall.
Psychologischen Teil dieser Betreuung.
Ja. Der ich weiß macht nicht, mehr aus als die Spritze, also als ja. Injektion, also
okay. Gespräch. Also ich weiß nicht, ob die Frage jetzt nicht zu weit geht. Gibt es da Beispiele für solche ungeklärten, nicht abgeschlossenen Dinge von Patienten, die sich häufen oder ist es wirklich jedes Mal was anderes?
Es ist jedes Mal eine andere Situation. Mhm. Also ein alter Mensch, sage ich mir, der sein Leben, seine Biografie, sein Leben gelebt hat, der kann oft gut sterben. Der sagt, ich habe gelebt und ich bin dankbar für das. Das hätte jetzt nicht sein müssen, kommt dann oft. Aber die jungen Menschen, die vielleicht noch eine Arbeitsstelle hatten, vielleicht selbstständig waren. Ich hatte ein Ehepaar, da war er zuerst krank. Und dann hat die Ehefrau ihren Mann beerdigt und kurze Zeit später, von jetzt auf gleich, wurde sie auch tumorkrank. Das hat mich auch sehr bewegt. Das waren nur 4 Wochen zwischen der ersten. Ja, und dann auch aus 2 Ehen zu einer wieder geworden, so eine Patchwork. Und die Kinder, die standen dazwischen. Man guckt dann schon mal nach links und nach rechts und sagt, wo fange ich jetzt an?
Verstehe.
Und, was sehr, sehr wichtig ist, einfach nur zuhören. Mhm. Zuhören. Und dann irgendwie, also ich sage immer, das ist ein Geschenk bei mir. Ne? Das ist, ich kann gut zuhören und guck da, wahrnehmen, ich nehme was wahr und dann knüpfe ich an. Da gibt es keinen Katalog. Ich kann nicht sagen, von A bis Z, so gehe ich vor. Das ist jede Begleitung oder jeder Mensch. Wir sind ja alle unterschiedlich. Wichtig für mich ist, authentisch zu bleiben. Ja? Mhm. Und ich rede auch nicht um den Brei drumherum. Wenn ich weiß, da ist jemand sterbend, es gibt Angehörige, die verdrängen das schon mal.
Ah, verstanden, okay.
Mhm. Ja, wo ich dann auch sage, Frau so und so oder Herr so und so, ihr Mann, ihre Frau wird versterben.
Das formulierst du dann, nicht der Arzt, sondern das machst du, Wahnsinn, okay.
Mache ich, wenn die Aufklärung da ist, durch den Arzt und durchs Krankenhaus, dann darf ich es machen, ja. Aber vorsichtig, ne? Nicht so, ich komme nicht da mit dem Brecher rein und sage, so, jetzt wollen wir mal, sie liegen ja hier im Sterben, ich mache so nicht. Mhm. Also es ist schon mit viel Gefühl, Mitgefühl, Empathie, muss ich alles sagen, das gehört dazu.
Also ich habe Einmal, also ich klar, in meinem Leben sind mehrere Menschen verstorben schon, sei es Tanten. Ich habe klar einen Opa, zwei Omas verloren. Und bei einer der beiden Omas ging mir das besonders nah. Und ich kann mich an diese Situation so ein bisschen erinnern, auch an diese Begleitung zum Schluss. Sie ist im Krankenhaus verstorben. Und tatsächlich, das ist jetzt so rückwirkend, empfinde ich das so, kam dieser Satz, dieser klare, deutliche Satz, diese Frau, ihre Mama, also ihre Mutter, ihre Großmutter wird sterben, kam wirklich sehr spät, fand ich. Also ich empfand das so. Wir saßen da und wussten irgendwie sehr, sehr lange nicht, was jetzt Sache ist. Und bis es dann dazu kam, dass wir tatsächlich gerufen wurden, um Abschied zu nehmen, da fand ich, hätte ich gerne doch 3 Tage vorher gewusst. Ich glaube, das wusste jeder irgendwie, aber irgendwie hatte kein Arzt da und jeder Dienstarzt hat das auf den nächsten so ein bisschen geschoben und auf die Krankenschwester. Ich weiß gar nicht, woran es lag. Und die Betreuung war wirklich gut, ohne Frage. Auch zum Schluss dann. Aber so dieser Satz, es geht zu Ende, hat sehr, sehr, sehr lange gedauert. Das kann ich jetzt so im Nachgang nachempfinden. Und ich denke mal, ich glaube, es hätte uns geholfen, wenn irgendjemand sich getraut hätte, von den Ärzten uns das 3 Tage vorher zu sagen. Bin mir nicht sicher.
Ja. Mhm. Es gibt aber auch Situationen, wo ich sag mal, heute alles gut ist und übermorgen kann die Situation so kippen, wo ich dann sagen würde, heute verstirbt noch ihr Mann. Also die nächste Zeit, wann, sage ich immer, kann ich nicht sagen. Mhm. Aber es sieht nicht gut um ihn aus. Holen Sie nochmal Ihre Kinder. Im Krankenhaus, ich denke, da geht es oft auch unter, die Kommunikation. Ja, die sehen die Bilder ja jeden Tag, sage ich jetzt mal. Sterbende Menschen, sehr kranke Menschen. Ich glaube nicht, dass das bewusst ist. Aber ich sage auch, die Ärzte und auch die Schwestern sollten Angehörige mehr mit einbeziehen. Ja. Mhm. Und auch wenn man eine Diagnose weiß, die Oma, ich weiß ja nicht, wie schwer krank sie war, dass es abzusehen war, dass sie vielleicht aus dem Krankenhaus nicht mehr rauskommen würde. Mhm. Ja, klar, du hast recht, man hätte sagen können, es sieht nicht gut aus. Es könnte sein, dass sie in den nächsten 14 Tagen, sage ich jetzt einfach mal, eventuell nicht überleben wird. Ne? Mhm. Wird ja oft gesagt in den Kliniken, manchmal überleben sie es doch, aber dann hat man so ein Leitfaden, wo man sagen kann, ja, das ist jetzt eine wertvolle Zeit, die wir irgendwie gut noch füllen können.
Tatsächlich. Ja. Ich hatte das Gefühl, da fehlte so ein bisschen der Mut, weiß nicht, oder die Entscheidungskraft der Ärzte zu sagen, so, sie hat jetzt so eine Woche Zeit oder 3 Tage Zeit. Ich weiß, vielleicht konnten die das auch schwer einschätzen. Das kann ich so im Nachgang nicht sagen, aber das, insofern, ich fand das gerade auch ziemlich einschneidend, dass du gesagt hast, auch du musst den Angehörigen manchmal auch einfach sagen, was ich sehr wichtig finde, nach meiner eigenen Erfahrung, dass irgendjemand da hingeht und einfach mal sagt, es geht zu Ende. Ne? Auch so vielleicht sogar mit irgendwie einer Einschätzung der Zeit. Ich glaube, das hilft, das ist ja Wahnsinn. Also ich bewundere das sehr, Elisabeth. Das war auch der Grund, warum ich dich eingeladen habe zu meinem Podcast, weil ich finde, Tod und die Begleitung und das Thema Tod allgemein ist ja so ein Tabuthema. Also wir sprechen ja kaum darüber, oder? Also ich meine, du siehst das natürlich anders in deinem Job, in deinem Alltag wird das sicherlich wieder fast normal sein. Aber gerade wenn man jünger ist und wenn die Eltern gerade nicht Ende 80, 90 sind, dann ist es eher ein Tabuthema tatsächlich. Und gerade meine Eltern sind jetzt 70. Und gerade da, ich glaube, da wird es noch mehr tabuisiert, weil die jetzt langsam merken, oh, wir sollten vielleicht mal darüber reden, aber gerade dann wird das vor sich hergeschoben, weggeschoben. Und ich frage mich wirklich, wie nimmt man dann solchen Menschen Angst vor dem Tod? Und es müssen ja nicht nur alte Menschen sein, sondern auch grundsätzlich auch junge Leute. Man weiß ja nicht, ne, wie lange hat man denn hier auf dieser Erde und wann ist denn der letzte Tag? Es kann ja alles Mögliche passieren. Hast du da eine Empfehlung, das ist jetzt wirklich aus dem Kontext gerissene Frage, hast du da eine Empfehlung, wie kann man Menschen, also erstmal einem selbst, und dann anderen Außenstehenden die Angst nehmen vor diesem Thema. Und nicht nur vor dem Tod selbst, sondern vor diesem Thema darüber zu sprechen.
Ja, also bei mir ist es gewachsen, über meine Vergangenheit, Familie. Ich habe auch schon einen Bruder verloren, einen Tumor verstorben. Das ist ein grundsätzliches Problem in der Gesellschaft. Dieses Tabuthema die Hospizbewegung in den 80er Jahren, also die gesagt haben, wir wollen Menschen begleiten bis zum Tod, der Mensch soll nicht einsam versterben, die hat ganz, ganz viel in Bewegung gebracht. Das ist aus der Bevölkerung gekommen. Und man ist mittlerweile wieder so, dass man da gerne hin will, weil es ist irgendwie aus dem Sinn aus, im Auge aus, Ohr, so ungefähr. Früher starben Menschen in der Familie und alle waren drumherum. Ja? Da war ja noch eine Großfamilie, alle waren drumherum, Kinder waren dabei, vielmehr, sie wurden auch weggeschickt, das macht man heute auch anders. Aber das Thema gehörte früher zum Leben dazu. Die kamen vom Feld und starben plötzlich und das war mittendrin. Heute ist es ein Einzelgängerleben. Ja? Wenn du in die Städte guckst, es sind viele Menschen alleine, die haben keinen drumherum, befassen sich zum Teil nicht damit. Warum soll ich mich mit Sterben und Tod befassen? Mir geht's ja gut. Und meine Kollegin vom Hospizdienst und ich, wir haben einen Kurs mitgemacht, wo du fragst, wie kann man dieses Thema auffrischen oder wie können wir das wieder in die Gesellschaft bringen? Das heißt nicht erste Hilfe, sondern letzte Hilfe.
Okay.
Da sind wir geschult worden. Und wir hatten jetzt vor einiger Zeit eigentlich den ersten Kurs, aber den mussten wir aufgrund von Corona-Erkrankungen absagen. Der zweite kommt jetzt im Juli. Und da werden in 4 Stunden praktische Hilfestellungen für, nicht für Krankenschwestern und Altenpfleger, sondern wirklich für den normalen Bürger, 4 Stunden praktische Möglichkeiten gegeben, wie kann ich von der ersten bis zur letzten Versorgung alles abdecken.
Verstehen. Ja.
Und das ist so das große Ziel im Moment in der Gesellschaft, über den Tod, über Sterben zu sprechen, auch hier über so einen Podcast, dass man wirklich gut sterben kann, wo keine Angst vor haben muss. Ja, jeder Mensch hat, aber es steht und fällt mit den Menschen, die da sind, die vor Ort sind. Ja, und wenn einer alleine ist, das ist schlimm. Und das bewegt mich auch immer, dass man doch dann dahin kommt und versucht, ihn bis zuletzt vielleicht auch in der Wohnung zu lassen, ohne dass ein Hospiz oder Palliativstation, wenn kein Angehöriger da ist. Ne? Aber ich sage immer, die Menschen drumherum sind wichtig. Der Arzt, der sieht, da muss jetzt was geschehen. Ja, nicht einfach abschieben.
Verstehe. Also umso schöner, dass wir jetzt ein bisschen Aufklärung machen dürfen, können hier, dass du mitmachst bei diesem Podcast, umso schöner. Und ich lerne auch ganz viel mit dir zusammen. Ich bin auch froh, dass wir aufeinander getroffen sind. Also mir war nicht bewusst, wie du das gerade gesagt hast, dass jedem eine Palliativbegleitung zusteht. Das habe ich noch nie gehört. So, also wenn ich jetzt zum Beispiel, jetzt ist die Frage, wer könnte da besser aufklären? Natürlich die Ärzte, klar, die verschreiben das wahrscheinlich dann auch, ne? Oder organisieren oder verordnen. Genau, und wahrscheinlich auch erst dann, wenn der oder diejenige soweit wäre oder der Angehörige das anspricht, aber nicht proaktiv, könnte ich mir vorstellen.
Ja, das ist eben auch eine Aufklärung und ich weiß, dass die neuen Medizinstudenten auch diesen palliativen Bereich jetzt unheimlich geschult sind, ausgebildet oder studiummäßig, dass das wirklich ein Schwerpunkt im Studium ist. Das ist auch noch nicht so lange. Was ich erzählen kann, eben, ich hatte neulich eine Begleitung, eine häusliche Begleitung über den Hospizdienst, nicht vom Pflegedienst. Der Mann rief mich letzte Woche an, seine Frau ist verstorben und hat sich bedankt für die beiden Engel. Da war einmal die Hospizhelferin und ich. Und er hat sich so bedankt. Ich habe eben dann vor Ort gesagt, wichtig wäre jetzt hier ein Netzwerk aufzubauen, eben dieses SAPV, diese spezielle ambulante Versorgung. Und das hat geklappt, die kamen dann, ja. Es war ein schönes Gespräch. Er hat sich auf vieles eingelassen. Ja? Sie hatten zum Beispiel eine neue Couch sich gekauft vor Weihnachten. Dann wurde die Frau krank. Ich sage, ja, aber eigentlich muss sie in ein Krankenpflegebett. Die konnte keine Treppen mehr nach oben ins Schlafzimmer. Ja, wie machen wir das? Und die gute Couch. Aber sie haben sich darauf eingelassen. Sie haben die Couch, durchs Fenster ging das nur raus und das Pflegebett konnte rein. Sie hat gut gelegen. Und er hat sich so bedankt für diese Hilfe. Er sagte einfach, wenn ich sie nicht gehabt hätte, ich weiß gar nicht, wie meine Frau hier verstorben wäre. Ja, dann kam irgendwann noch ein Pflegedienst rein. Und das ist so ein bisschen meine Aufgabe, so ein bisschen koordinieren in beiden Bereichen, auch im Pflegedienst zu gucken, was ist da, was ist fehlt, ja, um eine Sicherheit reinzubringen.
Ja. Die und vielleicht Sicherheit, auch schwierige Entscheidungen abnehmen oder beziehungsweise
genau,
unterstützen. Genau. Klar, weil man ist ja in dem Moment sowieso überfordert mit allem. Könnte ich vorstellen, ohne es zu wissen.
Ne? Viele wissen nicht, was verordnet wird, also auch an Hilfsmitteln. Ich sage jetzt Rollator oder Toilettenstuhl, Pflegebett und so weiter. Das wissen manche gar nicht, dass es auch Rezept gibt. Ganz einfache, kleine Fragen. Mhm. Ja? Ja. Und dann wird man in eine Situation gebracht und dann ist man froh, wenn man da helfen kann.
Ja. Mhm. Elisabeth, ich wollte dir eigentlich eine Frage stellen, was fasziniert dich an deinem Job?
Aber ein Beruf.
Was fasziniert dich an diesem Job? Ich meine, so einiges haben wir jetzt schon rausgehört. Was würdest du dazu sagen?
Mhm. Was mich daran fasziniert, ist einfach, ich muss nicht ein Leben mehr retten. Ich habe in meinem Pflegedienst habe ich natürlich Patienten, die sind nicht alle tumorkrank. Ich habe auch welche, die ich begleiten. Wenn natürlich Herzprobleme da sind, dann versuche ich natürlich zu retten. Aber in der Situation als Palliativkraft will ich kein Leben mehr retten, sondern dann will ich, man lebt bis zum Schluss, aber kein medizinisches Leben, ja, sondern vor Ort sein, zuzuhören, Wünsche wahrzunehmen, vermitteln, was derjenige sich noch wünscht, was man noch machen kann. Also eine gute Lebensqualität, ja, so würde ich sagen, ist eine gute Lebensqualität zu ermöglichen, bis zum letzten Atemzug. Mhm. Die Angst rausnehmen, eine Fürsorge, ne? Ein würdevolles Sterben. Mhm. Das ist eigentlich so mein Ziel. Und die anderen Patienten, die ich habe, wenn die dann mal versterben sollen zu Hause, auch zu bekleiden für ein würdevolles Versterben zu Hause. Und das ist der Großteil der Menschen, die möchten zu Hause versterben. Mhm. Und wenn ich da schon in den Haushalten bin, dann sagen die, kommen Sie auch dann zu mir. Sag ich, das weiß ich heute nicht. Sag ich, weiß nicht, ob ich dann da bin. Und sag ich, wenn ich da bin, komme ich gerne. Also die merken das auch im Gespräch schon, ne? Dass ich da, das ist nämlich immer Friede, Freude, Eierkuchen. Viele spüren, was in ihnen bewegt und sprechen darüber. Mhm. Ja, und das war eben früher nicht so, ne? Als Krankenschwester, da habe ich dann darum gehuscht und gewedelt. Und
ja, ich verstehe. Also ich kann mir das ungefähr so vorstellen, als Krankenschwester oder Pflegekraft kämpft man krampfhaft ums Überleben sozusagen, teilweise natürlich nicht immer, aber teilweise. Und hier ist vielleicht die Diagnose schon gefallen und da geht es dann einfach, nicht einfach, aber geht es darum, einen schönen Abschied zu organisieren oder zu ermöglichen, genau, mit allen gemeinsam. Ich habe dazu eine Frage. Hast du im Zuge so einer Begleitung schon mal Menschen zusammengebracht? Also zusammengebracht im Sinne von, da war jemand zerstritten und dann liegt da jemand im Sterbebett und weiß ich nicht, will sich vielleicht von jemandem verabschieden, mit dem er im Streit auseinandergegangen ist. Gab es sowas schon mal?
So direkt nicht, sagen wir mal eher indirekt. Mhm. Die Biografie ist ja da. Also wir können, was in, ich sage jetzt mal, vergangenen 50 Jahren oder 60 Jahren passiert ist, können wir nicht retten oder kann ich nicht retten. Ich kann erstmal nur zuhören. Ich hatte eine Begebenheit, da ist ein Vater von einem, der war über 80, der verstorben ist, der Sohn, der war, ich glaube, Ende 50, und der hat sich die ganze Zeit nicht getraut an das Sterbebett. Die Mutter sagte dann irgendwann, also die Ehefrau zu mir, mein Sohn, der kommt nicht runter, der traut sich nicht. Und ich sage, warum? Ja, ich kann das nicht. Die haben sich irgendwann mal zerstritten und das tut meinem Sohn jetzt weh, dass der Vater da so liegt. Und da habe ich schon vermittelt. Dann habe ich gesagt, darf ich oben mal schellen? Dann kam er die Treppe runter und habe ein bisschen mit ihm gesprochen. Und ich sage, es muss nicht heute sein, aber wenn ich morgen komme, wollen Sie mit mir mal dann zu dem Vater gehen? Ja, sind Sie denn dann bei mir? Sag ich, ja, ich kann bei Ihnen sein. Sag ich, aber wenn es zu persönlich wird, gehe ich raus. Weil ja, es ist ja auch wichtige Dinge, ein Sterbender sagen möchte, das ist ja oft eine private Sache, die da.
Na klar. Mhm.
Ich habe Schweigepflicht, ich würde das natürlich nie nach draußen sagen dann. Aber ich durfte dabei bleiben. Mit der Ehefrau waren wir im Hintergrund und der Sohn saß an dem Bett. Ja? Und das war schon wertvoll. Ja? Da haben sie sich ausgesprochen und es war auch so, dass der gesagt, am Anfang sagte der Sohn, ja, wenn der Papa stirbt, aber sofort raus. Und das fand die Ehefrau wieder. Ich tue doch nicht meinen Mann direkt raus. Wir haben doch noch Zeit, Frau Fett, haben wir noch Zeit? Sag ich, ja klar, haben Sie Zeit. Aber das hat sich dann zum Guten gewandelt. Ne? Er ging dann mit mir an den Zoom, der Vater verstorben war. Ich war dann nicht zu dem Zeitpunkt da. Die rief mich an, dass er verstorben war. Und dann habe ich wieder oben geschellt. Sag ich, möchten Sie mit mir gehen zu dem Vater? Das war schon eine schöne Begebenheit. Ja? Die kommt nicht oft vor, wo einmal so ein bisschen Streit ist. Und wenn, ich sage, keiner den Anfang macht, ich ermutige immer dazu. Das mache ich wohl. Wenn Sie das sehr belastet, machen Sie den ersten Schritt.
Ja,
ja. Ja, ist egal, auf dem Krankensterbenden oder der Sohn oder die Tochter. Ja, also das sage ich schon. Das ist jetzt die Gelegenheit, persönlich in Frieden gehen zu können.
Ne? Absolut. Ach, schön. Und ja, manchmal braucht man ja jemanden von außen, ne? Auch jetzt, nicht unbedingt in so einer Situation, aber grundsätzlich bei Streitigkeiten oder bei Diskussionen. Es ist manchmal jemand Fremdes oder als Moderator zu haben, vielleicht auch wirklich mal gar nicht mal so verkehrt. Ja. Ich habe zwei Bitten. Also ich habe jetzt aufgeschrieben, kannst du uns vielleicht ein bewegendes Erlebnis und ein schönes Erlebnis aus deiner Arbeit? Job sage ich nicht mehr, darf ich nicht?
Ja, genau.
Das
ist
kein Job, sondern formuliere das anders.
Wenn ich das als Job sehen würde, ich glaube, dann wäre ich falsch. Also das ist für mich ein Geschenk, das ist eine Berufung. Ja, auch Krankenschwester an sich ist schon eine Berufung. Das ist auch kein Job, würde ich auch wenn es heute so rüberkommt, die leisten viel, die Kollegen, anders noch als zu meiner Zeit. Wir waren deutlich besser aufgestellt. Es ist kein Job. Also wir arbeiten mit Menschen zusammen und das ist schon eine große Herausforderung. Das darf man gar nicht so als Job sehen. Mhm. So, wie war jetzt die Frage?
Was genau, also einmal ein bewegendes Erlebnis. Vielleicht war das dieses Erlebnis, was du gerade schon geschildert hast. Dann hätten wir das schon abgehakt. Es sei denn, du hast noch eins. Und ein schönes Erlebnis für dich persönlich.
Ja.
Aus deiner Arbeit.
Mhm. Ein bewegendes Erlebnis. Ein 27-jähriger junger Mann bei uns im Pflegedienst. Das ist, glaube ich, der jüngste, den wir je hatten. Ist verstorben. Allerdings nicht zu Hause. Wir haben ihn zu Hause versorgt. Er wohnte bei seinen Eltern. Er war verheiratet, aber die Eltern hatten nur den einzigen Sohn und wollten gerne, dass er zu ihnen wieder zieht. Die Schwiegertochter hatte anscheinend sie war Erzieherin, die Zeit nicht für ihren Mann dann zu versorgen. Und die Eltern waren schon sehr traurig, dass der Sohn so krank war. Über 5 Jahre, glaube ich, darmkrebskrank und in zig Studien mitgemacht. Ja, er kam nach Hause, wir als Pflegedienst drin, mit einer Pumpe, wo Schmerzmedikamente drin waren und einem künstlichen Ernährung. Viele kennen ja mittlerweile diesen Port, so eine Nadel, die oben am Hals eingeführt wird, die auch immer liegen bleiben kann, wird auch bei Chemotherapien genommen. Da kommt dann eine künstliche Nahrung drüber, also Eiweiß und so weiter, damit man eben Ernährung hat. Der junge Mann durfte nichts mehr über Mund essen, auch nicht trinken, nur kleine Schlücke, eben weil der Tumor so den Darm zugemacht hat, dass nichts mehr vorwärts und rückwärts ging. Ja, was da sehr bewegend war, er kriegte auch Freunde zu Besuch, das erzählte er mir dann am nächsten Tag. Und ja, die haben Pizza mitgebracht und sag ich, ja, da tut mir aber jetzt leid, er durfte ja nichts essen. Ja, war gar nicht schlimm, ich habe mir ein Stück abgebrochen und im Mund getan und dann wieder ausgespuckt, ja, nur dass er den Geschmack hatte. Was auch bewegend, also es ist mal wieder, denke ich oft dran, ist eben die Eltern haben im Keller gekocht, damit sein Sohn, die haben ja für sich sorgen müssen, die Mahlzeiten, die Gerüche nicht oben in der Dachwohnung, eine schöne ausgebaute Dachwohnung lebte, nicht riecht. Ja, das war schon sehr bewegend für uns alle, diese ganze Situation da. Und der hatte sich dann aber irgendwann entschlossen, er wollte das nicht mehr. Er merkte körperlich, das halte ich nicht mehr durch, ich möchte so nicht weiterleben. Und dann wurde eben so eine Art Fallbesprechung gemacht, da kam der Hausarzt dazu, der hatte erst mich gefragt, was kann man machen? Und dann haben wir mit den Eltern zusammengesessen. Er sagte, ich will keine Nahrung mehr. Ja, und die Eltern sagten, das können wir aber nicht hier zu Hause. Das halten wir nicht aus, wenn du das machst. Und dann ist er eben auf eine Palliativstation gegangen. Ja, nicht in ein stationäres Hospiz, sondern auf eine Palliativstation. Und da wurde er dann begleitet, ja, mit seinem Wunsch. Er wollte nicht mehr essen, er wollte eher jetzt sterben. Und er war wirklich sehr krank. Ja, also der Tumor, der wuchs und wuchs und er hatte halt den Wunsch, nicht mehr leben zu wollen, so jedenfalls.
Elisabeth, klär uns mal vielleicht, entschuldige bitte, dazwischen kurz auf. Und das ist rechtlich möglich. Also es kann ein sterbender Mensch auch in Deutschland selbst die Entscheidung treffen, ich möchte keine Hilfe mehr ab sofort, also zum Beispiel Ernährung oder Medikamente. Ist das möglich?
Ja, das ist ja der eigene Wunsch eines jeden Menschen und das ist schon möglich, wobei Palliativstation oder Hospize da nicht jetzt assistieren für einen assistierten Tod, ne? Also einen Suizid zu machen, sondern wenn jemand, gibt ja auch alte Menschen in Altenheim, die irgendwann sagen, wir wollen nicht mehr essen, die werden auch begleitet, ja, man zwingt die nicht. Die werden dann eben aber gut beobachtet, ja, die Situation auf den Palliativstationen, die werden beobachtet, was fehlt demjenigen, ja, was fehlt dem bis zum Sterben. Mhm. Ja, und wenn der Schmerz zunimmt, dann werden eben mehr unter Schmerzmedikamente genommen. Ja?
Verstehe.
Der seelische Schmerz kommt ja dazu, das sind Seelsorger. Ja? Mhm. Die Eltern werden begleitet, die dann ja auch davor. Ich war auch, habe ihn auch einmal besucht. Ich sage, ich komme dich nochmal besuchen. Wir waren per Du, hat er sich total gefreut. Das war für mich auch das persönliche Abschied nehmen, ja? Mhm. Auf dieser Station. Und dann. Ja, wenn das dann so heftig wird, dass das Richtung Sterbephase geht, dann wird eben besprochen, das heißt palliative Sedierung, das heißt, dass der Mensch dann auch sterben kann und nicht immer wieder ins Leben gerufen wird in seiner Situation, unter Medikamente gesetzt, dass er vorwiegend schläft und so einschlafen darf. Ja, dass man, weil das macht Stress, wenn man jemanden immer wieder rausholt, ach, das sind ja wieder meine Eltern, ich will doch eigentlich gehen. Ja, weil der Körper fährt. Wenn keine Nahrung mehr kommt und nicht mehr viel Flüssigkeit, fährt der Körper, das ist der natürliche Sterbeprozess, runter. Die Organe werden weniger, arbeiten weniger und zum Schluss eben das Herz und dann darf man sterben. Und man lebt bis zum Letzten eben, dann bis zu dem letzten Herzschlag. Und wichtig ist da eben diese Begleitung der Angehörigen, aber auch des Sterbenden. Ne? Das war für mich so ein sehr, sehr bewegendes Erlebnis, weil er das so von sich aus sagte. Ne? Und vor allen Dingen die Eltern drumherum, die da hatte ich schon Mitgefühl. Ja?
Auch diese Entscheidung, selbst die Entscheidung zu treffen, wie viel, also Mut wahrscheinlich auch dazu gehört. Ne? Das ist schon. Ja.
Und ich denke heute noch daran, er hat immer sehr gefroren am Kaminofen gesessen, bei den Eltern im Wohnzimmer unten. Die Treppen konnte er noch runtergehen. Damals der Hausarzt da und das war ein richtig schönes Gespräch. Ich werde das nie vergessen. Es war trotz allem, die Mutter weinte, ein richtig schönes Gespräch. Mhm. Ja, es war ein würdevolles Gespräch.
Verstehe.
Ja, nicht unter Druck und jetzt macht mir, sondern ein würdevolles Gespräch. Und auch die Eltern haben gesagt, ja, wir gehen den Weg mit. Das ist für mich schon sehr bewegend. Ja, es sind alle sterbende Menschen, das ist immer die Begleitung, sind bewegend, aber das war für mich schon, und Kollegen, ich bin ja doch deutlich älter als manche andere Kollegen, die dann sagen, nee, da kann ich nicht mehr, das ist mein Alter, da kann ich nicht mehr hingehen, das packe ich nicht. Ja, also die wurden ja damit
Weil er so jung war.
Ja, und ja. Weil sie selbst sich damit hätten auseinandersetzen müssen. Und das ist wieder das Thema, ja. Block ich ab als Kollegin, das will ich jetzt nicht und ich stülpe keinem was auf. Ne? Du musst, oder die Pflegedienstleitung sagt immer, nee, wer das nicht kann, der muss da auch nicht hin. Also wir werden nicht genötigt, dann da zu gehen. Ja, komm, ich fahre für dich dahin.
Ja. Elisabeth, bevor wir jetzt zu diesem schönen Erlebnis kommen, habe ich noch eine Zwischenfrage, eine wichtige. Wir haben am Anfang habe ich dich anmoderiert als Christin. Du hast gesagt, du bist Christin, glaubst an Gott.
Ja.
Ich könnte mir vorstellen, dass du auch Menschen begleitest, die eventuell nicht der gleichen Glaubensrichtung angehören oder an gar keinen Gott glauben oder wer weiß, was in den letzten Tagen alles so für Gedanken kommen. Wie machst du das mit dem Glauben? Fragst du da vorher oder gibt es auch Menschen, die wollen dann mit dir zusammen zum Beispiel beten oder sonst was? Oder wird darüber gesprochen? Vielleicht auch über das Thema, was kommt danach? Als Mutmacher oder wie auch immer, ist das Thema Religion und Glaube in diesen Gesprächen, die du führst, oft präsent?
Nicht immer, aber sehr häufig. Ja, also wenn ich in die Haushalte komme, dann sehe ich ja schon, wenn da vielleicht ein Kreuz ist, ja, oder ein Buch, ein Kalender, christlicher Kalender, da denke ich schon, ja, wenn sowas hier ist, dann kannst du das vielleicht ansprechen. Ja, das kommt im Gespräch, Anna, dann erzählen die irgendeine Begebenheit und ja, ich glaube ja auch daran, wenn ich hier sterbe, dann danach geht es mir besser, dann habe ich keine Schmerzen. Und wenn solche Sachen kommen, dann habe ich schon, da ist für mich die Tür offen, dann kann ich, also ich missioniere nicht. Ich hole die Menschen da ab im Gespräch, wo sie sind. Also das ist nicht meine Aufgabe, auch wenn ich Christ bin, zu sagen, so, das ist aber so und das muss jetzt so laufen, ganz und gar nicht.
Verstehe.
Im Gegenteil, wenn ich weiß, es ist ein christlicher Haushalt, dann frage ich auch schon mal, soll vielleicht schon mal ein Seelsorger kommen, ist ja unabhängig von der Religion, katholisch, evangelisch, also Konfession. Und dann wird entweder ja oder nein gesagt. Manche sagen, auf den Gedanken bin ich noch gar nicht gekommen. Das ist auch nochmal so ein Punkt, den habe ich auch eben vergessen. Viele können versterben, wenn ein Seelsorger nochmal da war.
Ja. Yeah.
Mhm. Ja, viele sagen, ah, das ist so jetzt auch nochmal das, was mir Halt gibt, wo ich weiß, ich kann sterben. Ja. Mhm. Und wenn es nicht so ist, traue ich mich trotzdem am Sterbebett oder wenn mir dann verstorben ist, weil das Vaterunser, das kennt jeder. Ob er bewusst sagt, ich bin Christ oder ich glaube an irgendwas. Das hat schon oft wirklich gesagt, ja, das ist aber schön, das können wir machen. Ja, so, um so eine Ruhe reinzubringen und ja, vielleicht einen Segen reinzubringen in die Familie, in den Verstorbenen. Und das mache ich schon. Ich kann mich an eine Begebenheit erinnern, das war ich als Hospiz, vom Hospizdienst wieder da drin. Der Ehemann, der war nur am Weinen, die Frau war sehr krank. Und dann habe ich gesagt, ich komme morgen mit den Ehrenamtlichen und stelle ihnen den vor. Und dann, als ich ging, sagt sie, würden Sie mit mir noch das Vaterunser beten? Werden wir überhaupt nicht über Glauben oder was? Sag ich, ja, sehr gerne. Dann habe ich den Ehemann noch dazu geholt, aber der packte das nicht. Er war nur am Weinen. Und die hat sich so bedankt. Die hat sich so bedankt, dass ich mit ihr das Vaterunser gebetet habe. Wir haben gar nicht über den Glauben gesprochen. Die hat wahrscheinlich gespürt. Die kann ich fragen. Ja,
verstehe.
Ja. Und es ist... ich handle als Christ. Ich sage jetzt einfach mal, ich sehe den Nächsten, mit der Nächstenliebe versuche ich das zu geben, was ich geben kann. Und kriege auch ganz, ganz viel wieder, ja, von den Kranken und auch von den Angehörigen. Ich bekomme wirklich sehr, sehr viel wieder. Mhm. Und der Glaube natürlich, der ist mein Mittelpunkt und so kann ich auch nur handeln und so pflege ich und so kommuniziere ich. Das wird mir geschenkt. Mhm. Das muss ich immer wieder sagen, jede, das. Wenn ich dann nach Hause komme, ist es ein Geschenk, wenn es gut gelaufen ist. Und wenn es schlecht ist, nicht schlecht, aber wo ich sage, oh, es hätte nicht so weit kommen müssen, was mich dann auch schon mal traurig macht. Aber das ist dann so. Die Situation ist so und wir sind alle Menschen. Mhm. Also Glaube ist schon wichtig. Ich glaube, sonst könnte ich es nicht machen.
Verstehe. Also das hilft dir persönlich. Ne?
Das hilft mir, ja. Mhm.
Also obwohl du das natürlich nicht überall anwenden kannst, das habe ich verstanden, aber das hilft dir persönlich, um dann vielleicht danach auch nochmal klarzukommen, runterzukommen und das alles zu sortieren.
Ja, und weil ich weiß, wo, ich sage, die Reise hingeht. Und
verstehe, ja, verstehe. Elisabeth, wir kommen zu dem schönen Erlebnis. Ich habe dich danach gefragt, wenn du eins hast, weiß ich nicht.
Ja, ich habe ein schönes Erlebnis. Ich habe eine Karte rausgesucht. Mhm. Ich war da noch nicht so lange im, einfach nur, das ist für mich wirklich ein schönes Erlebnis. Da habe ich jemanden begleitet und da hat mir die Angehörige eine Karte geschrieben. Und das möchte ich einfach mal vorlesen,
gerne.
Was da rauskommt, wie Angehörige, Palliativkrankenschwestern, ich will mich jetzt gar nicht in den Vordergrund stellen, sondern wie Palliativpflege angenommen wird. Liebe Schwester Elisabeth, es ist mir ein ganz besonderes Bedürfnis, Ihnen noch einmal im Nachhinein für alles, was Sie für meinen Mann und mich getan haben, Danke zu sagen. Für die Versorgung, die seelsorgerische, liebevolle Anteilnahme. Sie waren immer da und haben uns in dieser schweren Zeit Beistand gegeben. Auch im Namen von meinem verstorbenen Mann sage ich Danke. Ich weiß, dass er sich bestens betreut fühlte. Ich möchte nur hiermit meine tiefe Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Kraft bei Ihrer anspruchsvollen Tätigkeit und würde mich freuen, wenn Sie weiterhin schon mal bei mir vorbeischauen würden. Aber das ist halt, und dann liebe Grüße, Frau So-und-so. Mm. Das war ziemlich am Anfang meiner Tätigkeit. Ich war 2009, 2008 habe ich angefangen mit der Ausbildung, 2009, und wo ich mich dann eben bekannt gemacht habe, und das war dann 2010, wo dann diese Begleitung. Das war schon für mich ein sehr bewegendes und schönes, ja, im Nachhinein Erlebnis auch, ne, wie ich wahrgenommen wurde. Das ist, solche Sachen hebe ich mir auf, um einfach auch, dass es nicht selbstverständlich ist.
So eine wertschätzende, genau, auf jeden Fall Wertschätzung deiner Arbeit, wie toll, also wirklich toll.
Ich wollte damit jetzt zeigen, was diese palliative Ausbildung oder diese palliative Begleitung wirklich ausmacht, auch bei den Angehörigen. Ne?
Verstehe.
Da war ja jetzt alles drin, ne? Seelsorgerisch. Ne? Sie hat ja alles eigentlich erwähnt. wo wir eben drüber gesprochen haben. Ne?
Mhm. Vielleicht kriegen wir auch ein paar junge Leute dazu animiert. Man weiß es nicht, aber ich finde es also toll, weil für mich ist das ein ganz, ganz neues Feld, weil ich noch nie damit in Berührung kam, trotz, wie gesagt, auch der Verluste von Menschen durch den Tod. Trotzdem kam ich mit Palliativmedizin nie so in Berührung. Das ist für mich sehr auch aufklärend und bewegend zugleich auf jeden Fall. Toll. Elisabeth, jetzt gab es in deinem eigenen Leben ja ein besonderes Ereignis. Ich habe vor ein paar Monaten eine Podcast-Folge mit deinem Mann aufgenommen. Das möchte ich hier gerne erwähnen. Matthias Vetter heißt er. Podcast-Folgenummer, Gott, habe ich jetzt gar nicht rausgesucht, habe ich gar nicht im Kopf. Müssen wir nochmal nachlesen, in die Shownotes packen. Und zwar, Matthias ist im März, am 19. März 2021 war das, ins Koma gefallen durch einen Unfall bei euch zu Hause, ist er die Treppe runtergefallen und so weiter. Und während der Podcast-Aufnahme habe ich Matthias die Frage gestellt, weil er mir natürlich auch erzählt hat, dass du dich um ihn gekümmert hast, dass du Krankenschwester bist, dass du Palliativkrankenschwester bist. Und während der Podcast-Folge habe ich dann gesagt, am liebsten würde ich jetzt die Frage deiner Frau stellen, wie ist es für sie gewesen im Vergleich zu jedem anderen fremden Menschen, den sie betreut oder ja, den sie begleitet? Ja. Weil ihr wusstet ja nicht, was passiert, er war im Koma. Ja. Ja. Magst du uns da mal mitnehmen, vielleicht auch so ein bisschen beschreiben, was da genau passiert ist, wenn du möchtest?
Ja,
vielleicht grob beschreiben, wie tatsächlich, das wäre jetzt für mich spannend zu wissen, welchen Unterschied hat das gemacht, das zu erleben bei einem geliebten Menschen, also bei deinem eigenen Mann, im Vergleich zu einem Menschen, den du vorher noch nie gesehen hast?
Ja, erzähle ich gerne was drüber. Das ist auf jeden Fall ist es ein Unterschied, einen geliebten Menschen oder einen fremden Menschen zu begleiten. Das ist ein Unterschied. Ja, das war die sogenannte Nacht, wo unsere Schwiegermutter, wo ich dachte, sie sei aus dem Bett gestürzt, ich Matthias geweckt habe und er als erstes aus dem Bett sprang. Ich muss ein bisschen ums Bett rum, um im Flur zu sein. Er lief los, die halbe Treppe war ja hochgekommen und so schnell konnte ich gar nicht gucken, wie er auf dem Boden lag. Sofort eine große Blutlage am Hinterkopf und nicht mehr ansprechbar, sofort. Nicht mehr, ganz große Augen, ein ganz, ganz tiefes Schnaufen, wo ich mich daneben gelegt habe, also gehockt habe. Ich sage, Matthias. Und in dem Moment habe ich gedacht, das sind meine letzten Sekunden, Minuten mit Matthias. Also es sah gar nicht gut aus.
Mhm, und das heißt, für dich war klar als Krankenschwester in dem Moment, es könnte jetzt schon vorbei sein.
Ich glaube, das hatte nichts mit Krankenschwester zu tun. Vielleicht, aber ich war drauf, ich sage einfach mal, ich versuche immer jederzeit darauf vorbereitet zu sein, auch bei mir selbst. Ja? Jeder Tag ist für mich ein Geschenk.
Verstehe. Mhm.
Und da habe ich gedacht, das ist unsere letzte Minute. Ja? Weil es ist nicht selbstverständlich, dass man zusammen alt wird. Ja? In dem Moment war es wirklich so, dass ich sagte, oh Matthias, und ich habe meinen Kindern noch an dem Morgen gesagt und auch jetzt neulich nochmal zu Matthias, ich habe heute noch den Geruch an seiner linken Wange, dann habe ich ihm Küsschen gegeben. Ich sage, Matthias, ich bin für dich da, ich bin bei dir. Das habe ich erstmal nur gesagt, weil ich nicht wusste, wie geht's aus. Also ich kann die Zeit auch nicht sagen, wie lange ich daneben gehockt habe. Gedanken nach oben waren erstmal null. Ja, ich wusste ja gar nicht, was oben war. So, und dann habe ich gedacht, so, jetzt muss ich aber mal Hilfe holen und habe dann eben die 112 gewählt. Er lag da und schnaufte und ich Festnetz gerufen, Telefon genommen und dann eben die Notrufnummer 112. Mhm. Und da war eine sehr, sehr kompetente in der Leitstelle, eine Dame, die war so toll. Die habe ihr auch nachher einen Dankesbrief geschrieben, weil ich mich gut aufgehoben fühlte. Und ich sagte dann, ist das ihr Mann, der da so schnauft? Ich sage, ja, was ist denn passiert? Habe ihr das groß erzählt? Ja, was macht denn die Schwiegermutter? Brauchen wir zwei Liegewagen? Sag ich, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich kann meinen Mann hier nicht alleine lassen. Mm-hmm. Und dann sagte sie, legen Sie Telefon auf den Brustkorb, machen Sie auf den Lautsprecher, gehen Sie langsam nach oben, gucken mal eben. Er schnauft ja wahnsinnig und aber ich kann Sie beruhigen, ich habe schon den ersten Wagen losgeschickt. Das hatte sie schon in unserem Telefonat, ne?
Okay.
Dann bin ich da oben gegangen zur Schwiegermutter. Sie hatte irgendwie handiert. Wir konnten durch die vielen Stürze nachts überhaupt nicht mehr unterscheiden. Sie hat da irgendwo den Rollator in die Ecke geschoben und ihren Toilettenstuhl und lag in ihrem Bett und sagte, was ist? Hatte noch so ein blaues Auge von einem anderen Sturz, der 3 Tage vorher war. Ich sage, es ist alles gut, mehr habe ich nicht gesagt und bin dann runter wieder zu meinem Mann, der dann immer noch da so lag. Ne? Und dann können ja eine Viertelstunde zu einer Ewigkeit werden, bis ein Rettungsdienst da war. Ne? Und dann kam eine unheimliche Unruhe bei ihm. Er war nicht wach, also wirklich, er weiß ja von nichts mehr, aber er wollte immer aufstehen. Ich sage, Matthias, du musst hier liegen bleiben. Ich wusste ja gar nicht, was passiert war, ne? Ob in Querschnitt. Er lag komplett quer zwischen ja, unserer Treppen vom Geländer und der Badezimmertür, da lag er quer. Und da habe ich mich richtig auf ihn geworfen. Ne? Ich habe gesagt, du musst jetzt hier liegen bleiben. Und dann kamen die schon, ich hatte die Haustür aufgemacht, die Rettungskräfte. Ja, es war schon sehr bewegend. Die Zeit habe sie aber gut verarbeitet. Habe sie wirklich gut verarbeitet. Und nachdem er versorgt war von den Ärzten und von den Sannis, sage ich jetzt mal, danach habe ich funktioniert. Ne? Danach musste ich funktionieren, alles anrufen. Er war ja im Beruf, ich im Beruf. Da lief erstmal so eine Maschinerie ab. Die Geschwister von ihm angerufen, dass die sich um die Mutter kümmern. Da war mir auch keine Gelegenheit für da irgendwas zu machen. Ne? Aber dazu noch eine Begebenheit, dann war ja Corona-Zeit. Ich durfte natürlich ins Jungstillingkrankenhaus auf Neurochirurgie, auch wirklich, wo schwerste Unfälle, Hirntraumen kamen. Das war auch nicht selbstverständlich, dass er da hingekommen ist. Das sehen wir auch als Gottesgeschenk an. Die Leitstelle, der hatte schon gesagt bekommen, nee, wir haben keinen Platz frei. Wir haben die Schockräume, sind alle dicht, Köln oder Gießen. Und dann haben die aber gesagt, nee, hier können wir nicht mehr nach Köln oder Gießen. Es muss sofort, ist dringend. Und dann haben sie ihn halt doch aufgenommen. Ja, und was ich sagen wollte auf Neurochirurgie, da waren dann natürlich Schwestern und irgendwie hatten sie Wind gekriegt, dass ich Krankenschwester bin. Ich oute mich sonst nie. Und da war dann, ich weiß gar nicht, wie die Frage ist. Und dann habe ich nur gesagt, ja, das weiß ich nicht. Ja, Sie sind doch Krankenschwester. Und dann habe ich auch gesagt, ich bin Krankenschwester, aber ich bin Krankenschwester, Palliativkrankenschwester. Ich versorge Menschen am Lebensende. Und hier sehe ich im Moment nicht das Ende meines Mannes. Und da hat sie gemerkt, was sie gesagt hat. Ja, sie hat also was vorausgesetzt als Beruf und die muss das wissen. Und so muss man jetzt damit umgehen. War eine ganz nette Schwester. Ja, aber da merkt man mal, wie feinfühlig man umgehen sollte. Und danach ist auch sowas nie mehr gekommen und es war gut. Ich habe nur gedacht, nee, kann jetzt nicht wahr sein, ne? Kannst nicht alles wissen.
Na klar. Ja. Das heißt, auch du hast eine ganz normale Betreuung auch gebraucht, genauso wie jemand, wie jeder andere.
Genau, wie eine andere
Angehörige auch. Ganzen,
Ja, es war eine sehr harte Zeit und das kommt ja auch da in dem Podcast so ein bisschen von Matthias auch raus und für mich eine andere Zeit. Aber auch da der Glaube, der hat mir wirklich geholfen. Ich war viel alleine, ich wollte alleine sein. Es kam auch, die Kinder kamen, sagten mir, Mama, soll ich kommen? Sag ich, nee, lass mich ruhig mal alleine. Das hat mir gut getan, ne? Die Kraft wieder zu kriegen.
Das bedeutet aber, wie du das beschreibst, es war ja tatsächlich so, dass du Elisabeth warst. Du warst weder Krankenschwester noch Palliativkrankenschwester noch irgendwas. Du warst einfach die Frau deines Mannes.
Ja, in dem Moment ja. Und wirklich im ersten Moment habe ich gedacht, das ist das Ende unserer Zeit zusammen.
Verstehe. Ja, umso schöner, dass alles gut gegangen ist. Das ist schön.
Ja, das ist schön.
Das ist wirklich gut. Ich hatte eben, bevor wir auf die Aufnahme gedrückt haben, habe ich ihn kurz noch in der Kamera begrüßen dürfen.
Ja, war da. Du musst noch was abholen, er ist wieder weg, schon länger wieder weg.
Sehr schön. Eine ganz tolle Geschichte mit einem guten Ende. So, mit einem guten Ende.
Ja, wobei ich sage auch wirklich, ich bin jederzeit auch bereit. Ne? Also ich stelle mich den Situationen und da kann ich nur jeden Mut machen, sich Situationen zu stellen und auch bei Schwerstkranken sich ganz, ganz viel Informationen zu holen. Es ist so viel zu regeln, das habe ich ja auch da schon gemerkt, weil ich sage mal, er war ja gut aufgehoben, aber es musste so viel geregelt werden, wo ich sonst nicht mit vertraut bin. Und dass man früh anfängt, sich mit Sterben und Tod auseinanderzusetzen. Das ist sehr, sehr hilfreich.
Zur Regel, gib mir Beispiele, also sowas wie Patientenverfügung oder was meinst du?
Ja, und auch Vorsorgevollmachten, ja. Das war das Erste, ja, das kann ich vielleicht noch erzählen, als ihr da so lag, habe ich gedacht, ui, wir hatten im Februar hatten wir einen Termin letzten Jahres für Vorsorgevollmacht. Ich sage immer allen, ja, mach das, das ist wichtig. Wir hatten keine, ich sage, Matthias, wir brauchen die auch. Ja, und da hatten wir einen Termin, wurde abgesagt wegen Corona damals im Februar, keine öffentlichen Termine wahrzunehmen. Und da hockte ich ja so neben meinem Mann und habe gedacht, oh je, das kannst du noch niemals als Ehefrau entscheiden, wenn wichtige Fragen kommen. Ne?
Dann, verstehe. Mhm.
Das ging mir schon durch den Kopf, sofort. Und ja, brauchte dann ja keine Entscheidung zu treffen. Die haben mich immer einbezogen, die Ärzte. Und wenn ich was wahrgenommen habe, haben die es auch ernst genommen, weil er so unheimliche Schmerzen hatte. Mhm. Da haben die mich schon ernst genommen und gesagt, ja, das sehen wir auch. Und haben dann wieder was gegeben und aber das sind so Sachen, die auch wichtig sind, wo man sich auch persönlich mit auseinandersetzt. Ne? Wer soll, wenn ich nicht selbst entscheiden kann, wer darf für mich entscheiden? Ne? Und das sollte man auch als junge Menschen machen, nicht als alt. Es ist ganz wichtig. Ich habe das den Kindern auch gesagt. Ne? Sie sollten mal überlegen. Ne? Als Eltern darf ich bei meinen erwachsenen Töchtern und seinen erwachsenen Töchtern nicht mehr entscheiden, wenn was ist. Ja, das sind so viele klärende Fragen. Ja.
Verstehe. Mhm. Schön, dass wir auch das angesprochen haben. Ich finde, das ist auch etwas, was auch zu einem Tabuthema gehört, genauso wie das große Thema. Das gehört ja dazu. Mhm. Mhm. Schön. Elisabeth, ich würde langsam zum Schluss kommen,
ja.
Bevor ich das tue. Also ein Thema habe ich gar nicht angesprochen. Ich wollte ja zumindest mal noch einen Satz oder eine Frage kurz dazu stellen. Und ich möchte die anderen Themen nicht schmälern, weil die so wichtig waren und emotional. Aber so eins Thema liegt mir noch auf dem Herzen, ist so dieses Thema, wie wächst man in einer Familie auf mit elf Kindern? Gib uns dann ein Beispiel. Wie viele Waschmaschinen hattet ihr zu Hause?
Ich glaube zwei.
Doch nur zwei, in Anführungsstrichen. Ja.
Ja gut, wie wächst man auf? Ich hatte das Glück, als Zweitjüngste aufzuwachsen.
Ja.
Ich war nicht die Älteste. Viele sagen immer zu mir, wie 11 Kinder. Und dann gebe ich mal als Antwort, ja, wenn meine Eltern keine 11 Kinder, dann gäbe es mich nicht, eben weil ich die Zweitletzte bin. Ja,
das genau.
Ist so, ja, wo sie das sagen, kommt immer ans Denken. Ja, dann ja, sagen genau. Ja, das stimmt. Ja, ich bin bescheiden groß geworden. Die große Familie, meine Mutter war eine erstklassige Köchin. Die war übrigens auch Krankenschwester, aber ich habe sie nie im Beruf erlebt. Nachdem wir die Familie gegründet war, hat sie auch nicht mehr gearbeitet. Erst kam die älteste Schwester, die lebt auch noch, dann kamen 7 Brüder, wo sie dann zwischendurch gesagt hat, wo dann die Schwester über mir geboren wurde, wenn das wieder ein Junge wird, dann ziehe ich aus. und natürlich ganz andere Situation, die war voll in der Pubertät oder ging ihren Weg, da wurden wir jüngsten erst geboren, ne? Und mussten auf uns aufpassen. Also das sind schon von der Älteren, aber auch wir Jüngeren, wir mussten immer anpacken, wenn alle am Tisch saßen. Es war ein schönes Leben, ein Zusammenleben. Ja? Seitdem die Eltern nicht mehr leben, ist der Mittelpunkt weg. Ja? Aber ich sage immer, es war ein schönes Leben. Ich habe sehr, sehr viel von den Eltern mitbekommen. Und vielleicht auch diese Nächstenliebe. Meine Mutter, die war sehr, dass sie keine Menschen verurteilte, sondern eher immer guckte, woran liegt so eine Situation. Und, ja. Mhm. Ja, es ist ein schönes Leben. Ja, auch ganz anderes Weihnachten feiern, als heute gemacht wird. Ne? Mit kleinen, einfachen Dingen eine Riesenfreude. Ne? Und die hatte in der Küche ein großes Bild, einen großen Spruch. Gott segne die großen Suppentöpfe. Ja, das werde ich nie vergessen.
Ja. Und davon hattet ihr ein paar.
Vermutlich. Ja. Und dann, das muss ich vielleicht noch gerade ganz kurz dazu sagen, ein großer langer Tisch. Die ältesten Brüder waren ja dann schon zum Studieren, die ältesten Geschwister oder an der Schule und die kamen dann am Wochenende nach Hause. Und wenn dann irgendjemand, ein Freund oder eine Freundin mit, da fiel überhaupt nicht mehr auf. Ja, dann irgendwann guckte mein Vater hoch und sagte, ach, wir haben ja noch jemand Fremdes hier sitzen. bei 11 Kindern, das fiel überhaupt nicht mehr auf. Wenn da, und immer herzlich willkommen. Wir durften immer alles mit nach Hause bringen, was wir wollten.
Und wie viele Zimmer hattet ihr? Also habt ihr dann irgendwie...
Wir haben auf Miete gewohnt. Wir haben auf Miete gewohnt und wir Schwestern hatten ein Zimmer zusammen, die Brüder hatten zusammen, oben unterm Dach. Und wie gesagt, die ersten gingen dann zum Studium, die kamen dann am Wochenende nach Hause. Und ja, das hat schon geklappt. Und gut, einige Geschwister waren auch in einem Internat, weil unsere Eltern das gut wollten, dass es denen zum Lernen auch besser ist. Mhm. Ja, und ja, die ersten gingen ins Studium. Das hatte alles irgendwie immer geklappt.
Sehr schön.
Hochachtung für die Eltern, haben auch auf vieles verzichtet.
Ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Wahnsinn. Wahnsinn. So, Elisabeth, wir sind am Ende und ich würde, wie gesagt, zum Schluss noch die sogenannten Speed-Dating, also die Schlussfragen, die schnellen Schlussfragen noch auch dir stellen, wie jedem anderen Gast oder Gästin auch. Da gerne schnell und aus dem Bauch, wenn du magst. Ja. Wenn du heute in die Vergangenheit zurückreisen könntest, was würdest du gerne deinem 15-jährigen Ich über die Zukunft erzählen?
Meinem 15-jährigen Ich würde ich sagen, dass ich als 15-Jährige mehr mit einbezogen worden wäre jetzt, weil diesem Thema hier Sterben und Tod, das war damals als Kind, wurde man doch eher zur Seite gestellt, dass man mit Kindern auch heute mit 15-Jährigen wieder zuholt und denen erklärt und dass es nichts Schlimmes ist zu sterben, dass es zum Leben dazugehört. Das hätte ich mir gewünscht, zum Beispiel als die Oma starb, war ich da nicht dabei und auch nicht bei der Beerdigung nicht mit dabei, weil sie auswärts beigesetzt wurde, konnten ja nicht alle mit. Das würde ich mir wünschen, auch für 15-Jährige mit Sterben und Tod.
Dass man früh schon damit in
Berührung dafür erzählt und auch als Familie die Kinder mit einbezieht.
Ja. Genau. Ja, um einfach die Chance zu haben, sich zu verabschieden. Ich kann das verstehen. Ja, ich kann das verstehen. Wenn du in die Zukunft reisen könntest, was würdest du dein 90-jähriges Ich fragen wollen?
Ich würde mich fragen, ob mein Leben gut gelungen ist. Ich habe keine Ansprüche oder habe keine Ziele. Das und das muss ich erreichen. Und ich wünsche mir, liebe Menschen um mich herum, ob Familie, wenn sie noch lebt oder nicht, ja, die mich auch begleiten zu meinem Tod, dass ich nicht alleine sterben müsste, sondern dass irgendeiner, ein lieber Mensch bei mir sein würde. Das würde ich mir wünschen als 90-Jährige.
Das würde ich dir auch wünschen, auf jeden Fall. Das wäre schön. Vielleicht tritt irgendeins deiner Kinder in deine Fußstapfen. Weißt du, hast du Krankenschwester?
Die Jüngste, ja.
Ah, das siehst du. Ach, wie schön. Was würdest du dir für unsere Welt an Veränderungen wünschen?
Zuversicht, viel Zuversicht. Aus meiner Sicht Gottvertrauen. Ja, den Frieden und eben auch den Tod zu akzeptieren. Wir leben, um zu sterben, wirklich, und den Tod hinzunehmen. Viele müssen den hinnehmen, jetzt im Krieg, wenn wir das ja hören und sehen, die wollen gar nicht sterben, das bestreite ich auch gar nicht. Aber dass der Tod dazugehört und dass wir uns das Leben so schön wie möglich machen sollen und jeder Tag, habe ich heute noch gesagt zu einer Patientin, jeder Tag ist ein Geschenk. Und so sollte man für die Zukunft, also das wünsche ich mir, dass dieses Bewusstsein, ich bin nur einmal hier und mache das Beste mit Gottes Gabe, Gottes Liebe, mache das Beste daraus, oder wenn eben kein Glaube da ist, versuche das wertzuschätzen, das, was du jetzt hast.
Mhm. Jeder Tag ist ein Geschenk.
Sehr schön. Jeder Tag ist ein Geschenk. Ja.
Sehr schön, danke. Was hilft dir, mit dem Herzen zu denken?
Der Glaube. Der Glaube, ich selbst, ja, ich bin so gewollt und ich sage immer, ich bin da, habe mich verändert, ich bin reifer geworden über die Jahre, habe mich selbst auseinandergesetzt und das ist eigentlich das, was ich brauche, um ja, glücklich zu sein und ja, weiterzumachen und anzunehmen, das, was kommt, auch anzunehmen, wahrnehmen und auch anzunehmen.
Das war sehr schön, Elisabeth. Das war auch als Schlusswort sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, deine Bereitschaft, Ja, erstens deine persönliche Geschichte so offen mit uns zu teilen und zweitens mit mir gemeinsam diese Aufklärungsarbeit zu machen und ja aus deinem Leben, aus deinem sehr, sehr spannenden, interessanten und außergewöhnlichen Leben zu berichten. Vielen, vielen Dank dafür.
Gerne, hab ich gerne gemacht.
Sehr, sehr schön. So, auf Wiedersehen.
Ja,
bis hoffentlich bald.
Bis bald. Tschüss, Anna.
Tschüss.
Tschüss.
Hallo du da draußen. Herzlichen Dank, dass du bis zum Schluss geblieben bist. Am Ende habe ich eine ganz besondere Bitte an dich. Wenn auch du eine spannende Geschichte zu erzählen hast, fühl dich hier und jetzt dazu eingeladen, mich anzuschreiben, mich anzurufen oder persönlich anzusprechen. Vielleicht bist du der nächste Gast in meiner nächsten Podcast-Folge. Darüber würde ich mich sehr freuen. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne ein Abo und eine positive Bewertung da und empfehle den Podcast weiter. Bis zum nächsten Mal in meinem Podcast mit dem Herzen voraus.